Rollstuhl alles andere unten lassen, hast wirklich bloß deinen Rucksack dabei. Und du bist selber. Und du passt dir ja beim Laufen nicht an irgendeinem Weg an, sondern du musst dich im Berg anpassen. Ich habe mir immer gedacht, wie es oben am Berg war, dann schaust du manchmal so runter, dann siehst du Urlauberströme. Dann denkst du, ja, wo fahren jetzt die wohl alle hin? Was suchen die? Und dann habe ich mir oft gedacht, ja, die suchen was, was ich schon habe. Im Endeffekt Heimat.
Es sind die Menschen, die das Allgäu prägen. Von der Unternehmerin zum Elbler, vom Sozialarbeiter bis zur Künstlerin. Ich bin Erika Dürr und spüre jeden Monat besondere Geschichten von besonderen Menschen aus der Region auf. Ich wünsche euch viel Freude bei dieser ganz persönlichen Reise durch das Allgäu. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Jetzt treffe ich mich bald seit 4 Jahren für den Allgäu-Podcast mit Menschen aus der Region. Alle sind auf ihre Art einzigartig und doch gibt es manchmal diese ganz besonderen Begegnungen, die mich als Moderatorin auf irgendeine Art besonders berühren. Das Treffen mit meinem heutigen Gast, einem Aushilfshirten aus Rettenberg, war so eine ganz besondere Begegnung, obwohl ich nicht mal genau sagen kann, weshalb. Allein schon die Begrüßung war so von Herzen, aber auch während des gemeinsamen Kaffees war da diese ehrliche Bodenständigkeit, dieser Hauch von Spiritualität in seinen Geschichten, eine ganz besondere Gastfreundschaft, diese spürbare Wertschätzung der Einfachheit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob all das in dieser Folge auch für euch spürbar wird, aber ich hoffe es einfach mal. Schreibt uns gerne, ob oder wie euch die Folge berührt hat. Ich wünsche euch viel Freude bei dem Gespräch mit Hubert Brunner. Hubert, jetzt hatten wir irgendwie 5 Minuten Vorgespräch und mein Kopf ist voll mit 1000 Fragen und du hast gerade eben schon geschildert, erzählt von der Angst und von wie es zu allem kam. Luis Trenka ist gefallen, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber die Frage, mit der ich eigentlich als erstes hergekommen bin, war, ich habe in all den Reportagen über dich und so immer gelesen, du bist Aushilfshirte. Ja, und warum ist er eigentlich jetzt nur Aushilfshirte und warum ist er eigentlich nicht Hirte?
Das ist relativ einfach. Ich bin während meinem Studium oder vor meinem Studium war ich schon mal eine ganze Alpzeit auf der Alp. Eigentlich immer am Anfang immer in der Schweiz. Und dann habe ich ein Studium angefangen als Pädagoge, als Fachlehrer. Es klingt jetzt blöd, aber dann habe ich nur 6 Wochen Ferien. Ja. Und dann haben wir gedacht, 6 Wochen, da kannst du auf keine Alp gehen, ich müsste eventuell mit jemandem eine Alp teilen, dass ich immer die zweite Alphälfte gehe. Aber mit denen ich das machen wollte, die haben dann entweder einen Unfall gehabt oder kurzfristig immer abgesagt. Und dann bin ich in der Luft gehängt. Dann haben wir gedacht, okay, zufälligerweise hat sich dann einmal sowas ergeben, okay, meistens ab der Alphälfte passieren irgendwelche Unfälle, Krankheiten. Und dann werden irgendwo ganz kurzfristig Elbler gesucht. Und dann habe ich das angefangen, wegen einem Absturz von einem Elbler eine Alp zum Übernehmen. Und das hat sich dann so in der Region, in der Ostschweiz, so in dem Kreise der Elblerbauern ein bisschen rumgesprochen. Und dann hat sich das eigentlich fast jedes Jahr, hat dann irgendwo einer angerufen, könntest du geschwind kommen, am besten vorgestern, und könntest die Alp übernehmen. Und dann habe ich das gemacht. Und habe eigentlich immer meinen Bauch entscheiden lassen, passt die Wellenlänge? Und dann hat das eigentlich auch passt. Also es hat vom Lohn her passt und ja, körperlich habe ich es auch immer gepackt.
Jetzt hast du gerade eben schon gesagt, du bist beim ersten Mal eingesprungen, weil jemand abgestürzt ist. Begleitet dich das dann, wenn du da dort bist? Was da so passiert ist, diese Erlebnisse?
Ja klar, bei jedem Berg. Also du hinterlässt auf jedem Berg Blut. Also das heißt, du hast immer einen kleinen Unfall, wo du ausrutschen durch oder wo es dich hinhaut. Oder du hast einen kleinen Feldsturz oder eine Kuh verletzt dich. Oder ich habe auch Rösser gehabt, Esel, Sau, Schweine, Alpgänse habe ich auch schon mal gehabt.
Die haben dich wirklich weniger verletzt.
Ja,
okay.
Ja, und... Ja, Ehrfurcht vor dem Berg, sage ich da ganz einfach.
Du hast vorher im Vorgespräch auch schon gesagt, dass manche Menschen oder manche Elbler auch abgebrochen haben. Kannst du das nachvollziehen? Oder was sind da so die Beweggründe, weißt du das?
Also einerseits ist es die Einsamkeit, die du da wirklich, also Einsamkeit, die musst du aushalten. Also das ist nicht einfach, weil wenn du nachts dann allein bist und du weißt, am nächsten Morgen ist auch niemand da. Also du freust dich dann wirklich aufs Vieh in der Früh, da kannst du mit der wenigstens ein bisschen reden. Schön ist es auch, wenn du Vieh im Stall hast, dann bist du auch nicht allein. Aber wenn du rausgehst und du hast gleich in der Hütte eine Felswand, die wo 100 Meter fast senkrecht aufgeht, und das ist schon erdrückend. Und dann freust du dich auch, wenn in der Früh ein Sonnenstrahl dann endlich kommt. Ach, dann öffnet sich was. Dann, ja, oder wenn du einen halben Sommer neben der Hütte ein Schneefeld hast und wenn der Wind dreht, dann hast du es auf einmal eisig kalt. Dann meinst du, ah, kommt jetzt da eine Hand rüber und will dich mal ganz kurz streifen und sagen, hey, hey, du kleiner Mensch, bleib einmal auf dem Boden. Und bleib ehrfürchtig. Demütig.
Das klingt gar nicht so ganz romantisch, wie es so normalerweise immer so das Bild entsteht.
Ja, das waren immer nur die schönen Bilder zeigt. Also, dass es dich friert, dass du das, ja, wenn alles passt, wenn die Alp gut vororganisiert war, dann hast du immer noch das Holz vom letzten Jahr. Wenn du aber im letzten Jahr ein Elbler oben war, der das nicht gemacht hat, dann hast du zuerst Holz machen müssen, die ersten Tage, dass es du dann auch warm hast, sobald es Schlechtwetter kommt. Weil Schlechtwetter heißt, du gehst aus der Hütte hinaus und ziehst vielleicht 4-5 Meter. Und dann, also ich habe mich im Nebel auch schon verlaufen auf meiner eigenen Alp. Ich habe meine Hütte nicht mehr gefunden, obwohl ich am Zaun entlang gegangen bin. Mein Hund, der hätte die Hütte entdeckt. Also ich habe es dann erst gemerkt, ich bin jetzt auch viel weiter oben. Ich bin an der Hütte vorbeigelaufen. Dann laufst du wieder zurück und suchst dir genau die Steine, wo du kennst, dass du den Abzweig findest. Ich war schon mal auf der Alp bei Andermatt. Da habe ich im Alpvertrag unterschreiben müssen, dass ich bei Nebel und bei Schneetreiben die Hütte nicht verlassen darf. Es wird seit 20 Jahren wird eine Elblerin vermisst. Die ist da umgekommen. Die liegt irgendwo im Gelände draußen. Da sind so viele Löcher und Döbel, wo die drin liegen kann, da findet man die nicht mehr. Keine Chance.
Was ist der Reiz für dich, das immer wieder zu machen?
Ja, immer das Neuentdecken. Neue Tiere, neue Bauern. Du lernst dann immer die Familien kennen, du lernst die Umstände kennen. Ja, lernst auch ein bisschen Italienisch sprechen. Weil ich war im Tessin unten auch schon bei Bellinzona im Leventino. Dann hast du die italienischen Bauern oder die Tessiner Bauern. Ist eine ganz andere Mentalität. Und da schauen wir mal, ja, ich habe mir immer gedacht, wenn ich so oben am Berg war, dann schaust du manchmal so runter, dann siehst du irgendwo Autobahn, und dann siehst du diese Urlauberströme. Dann denkst du, ja, wo fahren jetzt die wohl alle hin? Was suchen die? Und dann habe ich mir oft gedacht, ja, die suchen was ich schon habe. Im Endeffekt Heimat suchen die. Die sind auf der Suche vor Heimat und fahren irgendwo hin, suchen es und dann fahren sie ja schon wieder zurück, kommen aber nie an und müssen das nächste Jahr oder so schnell 3-5 Mal in Urlaub fahren, um jedes Mal ein Gefühl von Heimat zu kriegen, um Eingeborene zu sehen, die vielleicht vor dem Haus auf der Bank hocken. Und das finden sie dann toll und das wird fotografiert. Also da habe ich eigentlich meine Entspannung gefunden. Also wenn du mich so fragst. Aber jetzt weiß ich gar nicht mehr, was mich gefragt hat.
Was der Reiz war. Aber meine nächste Urlaub, also nee, doch nochmal zurück zu der Frage, was ist der Reiz für dich? Also ja, das Entdecken und das Vieh.
Ja, vielleicht den Kontakt mit dem Kosmonet zum Kommen. Weil das funktioniert nämlich schon.
Ja.
Ja. Wenn du da weiter oben bist, sind wahrscheinlich genügend Strahlen, aber wenn du zur Ruhe kommst und dann sind einfach kommen Gedanken und dann kannst du an die Gedanken anknüpfen und du kommst zu Lösungen, die du vielleicht herunter vor lauter Abwechslung und Social Media eventuell hast. Die hast du da oben und brauchst da oben gar nicht.
Das klingt schon fast spirituell.
Ist es auch.
Ja.
Das ist es.
Ja.
Ich bin da Leuten schon begegnet, denen würde ich in 100 Jahren da herunter nie begegnen. Bei mir war mal ein Schweizer Außenminister. Der wollte zufällig, das habe ich aber gar am Anfang gar nicht gewusst, klopft einer an der Hütte in der Früh und sagt, ja gut, ob ich der Elbler von der Hütte will. Ich sage, ja, so schwer ich ja nicht da. Ja, da ist auch in dem Sommer ist an der Hütte eigentlich auch 2-3 Nachbar-Elbler sind nur vorbeikommen. Ist der gekommen und dann hat er gesagt, ja, ob er einen Tag mit mir mitlaufen dürfen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, zeig mir zuerst einmal dein Brotzeit, was du dabei hast. Und mach dann, wenn du gute Brotzeit dabei hast, dann darfst du mitlaufen, weil die halbieren wir immer. Dann hat er schöne Brotzeit dabei gehabt und hat gesagt, ja gut, dann nehme ich das und das und das mit. Und dann hat sich herausgestellt, dann habe ich gesagt, ja, wir kuschen jetzt so auf mich. Und sagt, ja, er hat, seine Tochter hat ihn von mir erzählt. Dann sage ich, deine Tochter, wieso? Ja, die war im Dorf und da, ein paar Tage vorher oder eine Woche, zwei vorher, bin ich in so einem, das war auch im Leventino, an so einer, es war wie in einem Film, laufe an so einem Kellerfenster vorbei, vergittert, und sehe da eine schöne, hübsche, junge Frau, die gerade an der Wäsche rumpelt, ihr Wäsche wäscht. Und hab halt dumm dahergedacht und gesagt, ob ich meine Wäsche auch vorbeibringen könnte. Ich wäre ein Elbler, ich habe keine Waschmaschine oben. Ja, hat sie mir recht angemotzt und gemeint, ja, ich könnte meine Wäsche schon selber waschen. Und ich dachte, okay, das, die A-Bandlerei, die hat jetzt nicht funktioniert. Aber scheinbar hat es dann doch so eine Wirkung gehabt, dass sie ihrem Vater erzählt hat, da gibt es einen ganz Frechen, der ist da oben auf der Alp. Dann ist der vorbeikommen und dann ist der mit mir einen ganzen Tag mitgelaufen. Und ich habe ihm ein bisschen was über das Vieh erzählt. Da habe ich so einen Wasserbüffel oben gehabt, das war hochinteressant. Und ist der Außenminister der Schweiz damals mit mir mitgelaufen den ganzen Tag.
Aber da oben
von dem seine Familiengeschichte, von seiner Tochter natürlich dann auch alles erfahren, aus Vaterseite. Ja. Und wir haben ja sogar noch heute noch ein bisschen Kontakt.
Begegnest du den Menschen dort oben anders als hier unten?
Ja, mit Sicherheit. Weil da oben musst du alles andere unten lassen, hast wirklich bloß deinen Rucksack dabei. Und du bist selber. Und du passt dir ja beim Laufen nicht an irgendeinem Weg an, sondern du musst dich im Berg anpassen. Und mit der Zeit stellst du fest, wer sich im Berg anpassen kann und wer nicht. Wie jemand am Berg läuft. Also wie laufst du den Buckeln auf? Nicht einfach so wie eine gerade Straße oder wie ein Trottoir, sondern du passt dem Gelände an. Und oben gibt es ja auch keinen Weg.
Fährst du in Urlaub?
Ja, warte mal, vor wie vielen Jahren war das letzte Mal im Urlaub? Ja, doch, klar, fahre ich in Urlaub bis nach Bregenz. Habe ich dir ja erzählt.
Ja.
Und da fühle ich mich dann auch schon wohl am Schwäbischen Meer, am Bodensee. Ansonsten war ich einmal auf Karpathos. Auf so ganz, die war damals Gott sei Dank noch nicht so erschlossen. Und das war eigentlich auch schön, weil da ist man mit den Elbler von da zusammengekommen. Dann.
Okay.
Muss ich dazu sagen, da habe ich einen Reisegutschein gewonnen und dann hat sich das so ergeben, dass ich den eingelöst habe.
Okay. Nochmal zurück zu dieser Aushilfstätigkeit. Brauchst du da eine Eigengewöhnung oder ist es einfach überall gleich?
Das ist jedes Mal anders. Also du machst das mit dem aus und du sagst, okay, du musst mir sagen, du bist der Chef, du kennst dein Vieh, du musst mir sagen, auf was muss ich Obacht geben, was willst du? Und dann versuche ich es so gut wie möglich aus dem Bauch rauszumachen. Wann tut die Kuh kalben? Hat die schon Probleme gehabt? Aber da hat sich in den letzten Jahrzehnten hat sich natürlich auch viel geändert. Früher hast du immer Bauern gehabt, die haben ihr Vieh gekannt. Und jetzt hast du so Großbauern, die kennen ihr eigenes Vieh gar nicht richtig. Und das ist eigentlich ein verwildertes Vieh. Die sind viel wilder. Du musst richtig vorsichtig sein, weil es ist nicht ganz ungefährlich. Ich habe mal so Ehringer Kampfkühe gehabt. Da hast du genau gewusst, da darfst du ohne Stock nicht hingehen. Vor allem, wenn sie Kälber haben. Oder Angus. Wenn du doch, die formieren sich wie eine militärische Einheit und die kommen wirklich wie eine Welle auf die zu. 20 Stück, 20 Kühe. Und dann musst du schauen, dass du auf einem Felsen oben bist, weil die machen die wirklich hier und dein Hund auch. Also da hat sogar der Bauer, die haben die gehört, haben gesagt, da hat er sogar Respekt davor. Also da gibt er Obacht, ich soll ganz gut Obacht geben. Also dann weißt du schon, von dem Vieh da bist du immer der zweite Sieger. Also definitiv Verlierer. Oder mal gut, wenn so wenn eine Kuh kalben tut und dann hat die einen psychischen Knack und dann verteidigt die es unter allen Umständen ihr Kalb, dann musst du Obacht geben. Also das ist richtig gefährlich. Also das ist wie ein Wildtier. Und davor war sie total handsam.
Spielt es auch eine Rolle, wie die Landschaft da aussieht oder wie die Hütte vielleicht aussieht oder so? Oder?
Ja, ich habe in den primitivsten Hütten schon, also die ungefähr 6 Quadratmeter groß waren, Ofen, Tisch, Bett.
Wie lange warst du da?
Ja, da war ich auch 8 Wochen. Also ganz spartanisch, Plumpsklo, in der Nähe, 10, 20, 100 Meter von der Hütte weg. Und habe aber auch, am Schluss habe ich dann immer mehr Alpen auch gehabt. Das war dann mehr im Rheintal, Ostschweiz, St. Galler Bereich. Da sind die Hütten dann schon richtig schön ausgebaut. Am Schluss habe ich sogar mal eine Hütte gehabt, wo es eine Waschmaschine gegeben hat und dann Strom und warme Dusche.
Ist das dann gut?
Ja, das du hast schon genießen, aber das sind dann meistens die Untersesshütten, also die, wo am untersten Weg sind, wo du bloß am Anfang von der Alpzeit bist, wenn es nur einen Schnee hat, wenn es kalt ist, nass, und am Alpende, bevor es in der Alpabfahrt geht. Dann bist du an der Hütte, wo du den Luxus hast. Ansonsten bist du halt oben. Weil meine höchste Alphütte, wo ich war, die war auf 2,1. Die sind natürlich ganz spartanisch.
Macht das was mit dir, wenn du da 8 Wochen in so einer Hütte
ja,
bist?
Ja, du arrangierst die und merkst du einfach, okay, ich brauche gar nicht viel. Ich brauche, dass es am Abend warm ist, dass ich meine Sachen trocknen kann. Einen Ofen, wo man schnell anheizen kann. Gas, wo du gut kochen kannst. Sauberes Wasser. Ob das Wasser jetzt in der Hütte läuft oder vor der Hütte ist, das ist eigentlich egal.
Was sind da früher noch härter mit dir, dass du irgendwie gesagt hast, ich halte das alles durch und heute magst du sehr wohl irgendwie vielleicht warmes?
Es geht nicht ums Durchhalten, sondern es geht ums Anpassen. Also du musst dich bloß anpassen. Und dann denkst du, okay, so viele Generationen vor dir haben sich ja auch angepasst und du entdeckst ja in dem Gelände so viele Zeichen, die irgendwelche vielleicht vor 4, 5 Generationen irgendjemand hinterlassen hat. Also irgendwelche eingeritzten Sachen im Fels habe ich da entdeckt. Dann denkst du, ja gut, da heroben waren früher Kinder, die haben den ganzen Tag aufs Vieh Obacht gegeben, bis es dunkel war, bis ich das Vieh hingelegt habe. Und dann sind die Kinder erst in die Hütte gegangen und am nächsten Morgen wieder raus. Und dann sind die irgendwo unter Felsen gehockt und haben dann Sachen in den Fels geritzt. Und die entdeckst du dann. Dann denkst du, mei, damals war aufs Vieh war mehr wert wie das Kind. Kann man ja irgendwo, was ich dann auch oft gemacht habe, wenn ich im Tal war, bin ich in so Bibliotheken gegangen und habe mich dann über die Region dann informiert. Und dann habe ich da oft so Sachen entdeckt, wo ich sage, am Splügen zum Beispiel waren die Allgäuer, die haben ja am Splügen, die Rösser haben ja die Allgäuer an den Splügen gebracht. Zwischen 300 bis 500 Stück Rösser jedes Jahr aus dem Rettenschwanger Tal. Hat man da reintrieben und die Rösser haben dann 2-3 Mal am Tag sind die über den Splügen rum und rum und im Herbst hat man die wieder geschlachtet und die Allgäuer haben dann im nächsten Frühjahr wieder die Rösser zum Säumen gebracht. Also solche Sachen, ja. Die erfahrst du dann in der Region und sagst, ja mein Gott, das haben die vor 300 Jahren schon gemacht. Da war schon immer, hat es diesen Austausch gegeben. Und dann war, was mir natürlich auch interessiert, ist Geschichte. Ich war beim General Guizot auf seiner Hauptquartiershütte, wo er damals die Schweiz gegen das Deutsche Reich verteidigen wollte, in der Zentralschweiz, war er auf seinem Hauptquartier. In der Hütte habe ich auch, das war meine Alphütte. Als Gegenpartner, 2 Jahre vorher, war ich im Berchtesgadener Eck, überhalb vom Königssee, an der vis-à-vis von der Watzmann-Ostwand. An der Hütte, wo der Hermann Göring schon am Tisch gehockt ist. Also da habe ich da so das Gegenpartner gehabt. Also da kommst du an so historische Orte, wo du weißt, okay, da ist der Andreas Hofer schon, weil die Berchtesgadener haben den ja auch versteckt, da ist vielleicht der Andreas Hofer schon am Tisch gehockt.
Wie sieht bei dir so ein Alltag aus oben?
Ja, du strahlst meistens so um 5, 6 strahlst auf. Also eigentlich, wenn die Sonne aufgeht, dann hörst du zuerst einmal, wenn das Vieh in der Nähe von der Hütte ist, dann hörst du aufs Glockenläuten. Also Kuhglocken oder Schellen, je nachdem, was sie auch haben. Und hörst, wie ist das Wetter? Haben wir einen Wind? Regnet es? Oder ist es, das schmeckst du an der Luft? Wetterlage ist immer wichtig. Aufstehen, dann sagst du, ah, oh, super, jetzt langsam. So, gehst zuerst einmal raus und schaust einmal den Himmel an. Himmel, Horizont, Wetterlage. Merkst du, ändert sich das Wetter? Muss ich mich pressieren, dass ich vielleicht meinen Rundgang zum Vieh gleich in der Früh mache? Aber ansonsten, ganz große Motivation ist immer der Kaffee. Kaffee motiviert enorm. Andererseits, ja, das ist, wenn du eine Galtalpe hast, wenn du also kein Vieh hast, wo du melken musst. Ansonsten stehst du auf und zuerst die Wetterlage abchecken. Also letztes Jahr, wie ist das Wetter, was muss ich jetzt anziehen? Gehe mit Gummistiefeln los oder regnet es oder je nachdem, wo es Vieh ist, dann holst du das Vieh in den Stall. Und wenn's einmal alle, wenn alle im Stall sind, hast du alle abunden, deine Kühe und super, dann gibt's einen Kaffee. Der erste. Ja, und dann beginnt Stahlarbeit oder du machst halt schön Frühstück, machst da Brotzeit und dann gehst auf Tour. Und dann durch Vieh beobachten. Also am besten ist es natürlich, wenn's in der Früh wenn's nur liegt, also relativ früh. Und dann kannst du an jede hingehen noch. Und dann beobachte, frisst sie, sauft sie, lauft sie rum, machst Klauenkontrolle. Hat sie sich irgendwo verletzt? Ist das Euter gut? Je nach der, also klar, bei der Kuh ist das Euter immer wichtig. Man will sie irgendwann einmal melken. Euterverletzungen sollte ich möglichst früh erkennen, Fußverletzungen, dass sich nichts entzündet. Oder je nachdem, wenn du Hornvieh hast, dann können sie sich auch gegenseitig einmal verletzen. Aber das ist eher selten, weil die haben ja genügend Ausweichfläche im Gelände. Ja gut, die letzten Jahre ist immer nur die Frage, Wolf und Bär, Das kann ja auch alles noch umeinander sein. Wolf habe ich schon gesehen, Luchs habe ich auch schon gesehen. Toi, 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 habe aber nur während meiner gesamten Zeit nie irgendwelche Probleme gehabt. Gerade im südlichen Bereich, Graubünden, Tessin, da hast du von Norditalien, da hast du schon Bären und Wölfe, das weißt du, dass die umeinander sind. Und dass du keinen Abfall rauswirfst, du willst dir Viecher ja nicht herziehen, das ist ja auch klar. Da musst du halt für deinen Abfall auch sorgen, dass du um die Hütte sauber bist.
Und wie sieht dann so der Nachmittagabend aus?
Ja, während du in der Früh unterwegs bist, dann machst du natürlich Gedanken übers Essen. Was habe ich noch als Reservoir? Wie könnte ich das jetzt gut zusammenstellen? Da machst du so einen Essensplan. Also die letzten Jahre war ich ja meistens allein. Also meine Familie ist dann immer mitgegangen. Da machst du allein die Gedanken, was koche ich mir? Und dann kochst du natürlich immer 2-3 Mahlzeiten möglichst. Wobei, du hast immer das Problem, was mit der Kühlung, wenn du keinen Strom hast. Gut, hast du dann wasserdichte Behältnisse, dann tust du es irgendwo im Wasser deponieren oder, wenn nicht vorhanden, grabst irgendwo ein Loch und dann tust du es in den Boden tiersicher verstauen, dass du die Bodenkühle mitnimmst. Nacht hast du es ja meistens kalt, dann kannst du manche Sachen schon mal eine Woche von der Naturkühle ja, haltbar überstehen. Ja, dann wenn Glück hast, dann schaffst du es mittags zur Hütte zurück, dann machst du Mittag Brotzeit oder durch was Warmes essen oder halt am Abend, je nach, also da musst du immer dem anpassen, was du an Arbeit hast. Wenn jetzt ewig weit von der Hütte weg bist, wo du sagst, ich muss ja 2 Stunden zur Hütte zurücklaufen, ja, dann nimmst du deine Brotzeit mit und dann machst du halt am Abend großes Abendessen.
Was gibt es da so zu essen? Oder wie machst du das mit der Essensversorgung? Du wirst es ja wahrscheinlich auch selber hochtragen müssen.
Ja, also die Alp, wo ich am längsten gelaufen bin, war bis zum Auto, bis zum Passen unter 3 Stunden zum Auto gelaufen. Dann überlegst du erstens einmal, was nimmst du mit hoch? Also eine Flasche Bier wird auf einmal ganz, ganz wertvoll. Das kann da passieren, dass du mal die 3 Tage drauf freust. Das Bier, das mache ich heute Abend auf. Das war einmal überhalb von der Via Mala in Thusis. Da hat's einen Bierhändler gegeben. Der hat das ein oberbayerisches Weißbier gehabt. Dann haben wir gesagt, boah, da nehmen wir ein paar Flaschen mit auf. Haben wir großzügig einkauft und dann haben wir gesagt, mir das schaffe ich nicht mehr, der Rucksack war mir zu schwer, dann haben wir das zwischendeponiert, das nehmen wir beim nächsten Mal, das verstecken wir derweil im Wald, das nehmen wir beim nächsten Mal dann mit. Und dann hast du da immer so, haben wir in der Früh schon gesagt, ah komm, heute Abend trinken wir das Bier, so beim Sonnenuntergang schenken wir es ein. Und dann hast du den ganzen Tag auf das Bier gefreut und dann wird das auf einmal ganz, ganz wertvoll. Ja, du gehst alle 10 bis 14 Tage ist man zum Einkaufen gegangen. Du verbindest das natürlich mit irgendwas. Manchmal haben wir dann die Wäsche mit runtergenommen, haben wir im Tal irgendwo, hast du dann gewusst, da kann ich die Waschmaschine anwerfen, bei einem Bauer eventuell oder in seinem Waschsalon. Die Wäsche gewaschen, bist zum Einkaufen gegangen, genau überlegt, was nehme ich mit hoch. Dass wir dann immer dazu kommen, okay, irgendwas mit Alkohol, das muss irgendwas Komprimiertes sein. Also nehmen wir doch eine Flasche Schnaps mit. Das mit dem Bier, das vertragen wir nicht. Das kann uns vielleicht einmal ein Besuch mit hochbringen, der bloß einmal hochgeht und der das aber nie wieder macht. Und ja, möglichst haltbare Sachen an dem Tag, wo du dann unten auf Fleisch einkaufen durch und durch das meistens an dem Tag dann auch gleich machen. Man schaut an dem Tag ein Fleisch, ansonsten gibt es halt keine frische Sachen. Am Anfang habe ich mal noch mal Konserven mitgenommen und habe mir gedacht, na, die Zeit, dass ich Konserven auf einer Alp ist, das tue ich mir nicht an. Also wenn, dann muss da oben richtig gegessen werden. Also es gibt eine Konserve, die nehme ich immer mit auf der Alp. Das ist dann so eine Notreserve, falls ich keine Kraft mehr habe. Ja, dass ich sage, es muss jetzt ganz schnell gehen, ich muss jetzt schnell Energie zu mir führen.
Ja.
Und ich habe immer der Alp hab ich immer abgenommen. Das war Klassiker.
Gab es auch mal brenzlige Situationen bei dir? Also wirklich brenzlige? Du hast vorher schon gesagt, dass man sich einfach regelmäßig verletzt, aber jetzt mal so.
Jedes Jahr.
Ja.
Hat es eine brenzlige Situation gegeben, wo ich sage, da hat es einen Schutzengel gegeben. Oder es war da diese schützende Hand dazwischen, dieser Handbreit, der die jetzt nochmal bewahrt hat. Ich bin einmal nachts über ein Schneefeld gelaufen, weil ich schnell an die Hütte wollte. Und am nächsten Tag sehe ich, dass es genau an der Stelle, wo ich da rum bin, ungefähr 2-3 Meter, war ein Loch in dem Schneefeld. Und es ist in einen Bach untergegangen. Da haben wir gedacht, da wäre ich nie wieder rausgekommen. Vielleicht hätte man mich jetzt tiefgekühlt irgendwann einmal gefunden, Jahrzehnte später. Ich bin mit der Kur, bin ich auch einmal so an so einem Gletscherstreifen, bin ich eingebrochen in den Bach. Und ich bin Gott sei Dank nicht unter die Kur reingefallen, sondern ich bin auf die Kur drauf geflogen. Oder einmal ist eine Kur am Stallboden durchgebrochen. Und beim Unterbrechen reißt dir das Horn rum und ich spüre an der Schläfe wirklich ein Hauch von dem Horn ist an meiner Schädeldecke vorbei. So ein Bruckerbrett ist da gebrochen. Ja, mein Gott, ist die 1 Zentimeter näher an mir, dann war es das. Oder einmal war ich nachts, also haben wir am Abend noch grillt, das war warm, das war in der vis-à-vis von Piz Cash am Albulapass. Super gut, ja, es soll ein Wetterumschwung kommen, haben wir im Radio schon gehört. Und da haben wir aber grillt und es war warm, da haben wir bis abends um 10, 11 waren wir rausgekommen, da haben wir gesagt, gar nichts, da gut kein Wetterumschwung, das ist, wir kennen uns, wir waren jetzt schon so auf der Alp, wir kennen das.
Ja.
Grillt, warm war es und dann sind wir ins Bett und da haben wir gedacht, hey, jetzt fängt es zum Regnen an. Und irgendwann hat es ein richtiges Gewitter noch gehabt und dann ist es wieder, hat es aufgehört, haben wir gesagt, ah super gut, das Wetter ist durch und in der Früh kommen wir raus. Dann hat der Regen ist umgeschlagen in Schnee und dann war ein halber Meter Schnee auf unseren Tischen. Und unser Vieh war aber auf 2.500 Meter oben. unser Jungvieh, das geht immer nach oben. Und da haben wir gesehen, wir haben so 80 Stück Jung, also so Kälber gehabt. Die waren alle nauf und haben gesagt, die müssen wir sofort runterholen, weil die steigen uns immer noch weiter nauf. Dann haben wir die zurückgeholt, dann waren wir mittags, haben wir das Jung, also die Kälber im Stall gehabt. Die Kühe haben wir auch da gehabt zum Melken, haben wir die gemolken gehabt. Und dann haben wir gesagt, nee, jetzt müssen wir die Rinder holen. Und da haben wir 160 Rinder runtertrieben und 30 Stück haben noch gefehlt. Dann haben wir gesagt, wo sind die? Und dann sind wir am nächsten Tag, haben wir die dann gesucht. Und haben wir gesagt, nirgends gefunden, haben wir halt noch Spuren gesucht, auch nichts gefunden. Und es war ziemlich kalt, der Schnee ist nicht weggegangen. Und dann haben wir sie wirklich 3-4 Stunden gesucht und dann waren die auf einem Plateau und sind die, auf eine andere Alp übergegangen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann holen wir sie. Da waren wir zu zweit, ganz langsam hingelaufen, weil wir wollten ja nicht, dass wir sie weiter runtertreiben, sondern wir haben sie über den Bergrücken wieder zurücktreiben müssen. Und ich klatsche so in die Hände, ganz leicht nur. Und das war der Fehler. Dann haben die sich alle gleichzeitig bewegt und dann hat sich ungefähr so groß wie ein Fußballfeld die ganze Schneeplatte sich auf einmal bewegt und rutscht. Ich war mit drauf, mein Kollege, der war noch ein Stückchen weiter weg und ich rutsche mit derne Richtung Abgrund. Wirklich Abgrund, das ist 200-300 Metern untergegangen. Das Vieh und ich, wir waren arg versteift, drauf gestanden. Und man dachte, okay, das war's jetzt. Und ungefähr nach 10, 20 Meter hat's diese riesige Schneefeld stehen blieben wieder. Ich bin natürlich runtergesprungen, so schnell es gegangen ist vor der Fläche, weil ich mir dachte, wenn die jetzt nochmal loslaufen, dann geht's wieder weiter. Und runter, unten drin war das lange Gras, drum ist ja die Platte auch so gut gerutscht. Und dann ist das Vieh langsam mir nachgelaufen. Alle in einem Gänsemarsch sind alle runter. Wir haben kein Vieh verloren gehabt bei dem. Und das war für mich so beeindruckend. Und ab dem Zeitpunkt, wenn das Wetter Umschwung war, habe ich immer das Vieh runtergeholt. Mhm. Und man dachte, das war kurz. Also normalerweise, wenn ich da immer an dem Berg bei Davos vorbeifahre, dann schaue ich dann auf und denke mir, okay, da hätte ich auch schon oben bleiben können. Das wäre mein Berg dann gewesen.
Jetzt brauchen wir noch ein schönes Erlebnis. Irgendwas ähnlich Magisches, aber auf eine positive Weise. Fällt dir da was ein?
Ja klar, als Händler bist du da den ganzen Sommer allein und dann denkst du, ja, wann kommt jetzt einmal die Geierwalli endlich vorbei? Und die Fantasie, ja, die ist natürlich grenzenlos, da oben natürlich auch. Na, die geile Walli-Geschichten, das kannst du ja fast nicht bringen, na, das erzähl ich dir nicht.
Gut, okay. Dann eben was anderes, und zwar...
Ich muss jetzt einen Schluck Kaffee nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Wir sind schon am Ende, von der Zeit her zumindest. Hast du so einen Wunsch oder sowas, was du gerne so Wandernden gerne sagen würdest, was du denen vielleicht gerne irgendwie mal sagen willst?
Verhaltet euch ruhig. Wenn du nicht ruhig bist, dann wirst du nichts hören. Die Natur sagt dir so viel und ja, Natur ist was Göttliches. Doch, ich erzähle dir schon noch eine Geschichte. Eine Geschichte erzähle ich dir. Hat auch was mit Frauen zu tun. Da war ich beim Einkaufen, einen schweren Rucksack rauftragen, natürlich wieder zu viel gekauft, aber gut, was brauchst du auf der Alp? Musst du mindestens am Tag eine Tafel Schokolade essen. Also kaufst du mindestens 10 oder 20 Tafel Schokolade. Die sind natürlich sau schwer. Und dann bin ich an einer Hütte vorbeigekommen. Da waren so alternative junge Leute, unter anderem auch Frauen. Und die haben mich natürlich, weil sie mich kannt haben schon inzwischen, haben sie mich zum Abendessen eingeladen. Und dann haben wir gedacht, super gut, Abendessen nicht selber machen in einer kleinen Gemeinschaft ist toll. Und es war dann ein richtig schöner Abend und die Gespräche waren auch toll. Und dann sagen, am Schluss waren dann bloß nur zwei hübsche junge Frauen da, und da übernachtest du jetzt bei uns natürlich, du brauchst jetzt nicht mehr auf die Alpen aufgehen. Und dann haben wir gedacht, die sagen, ich soll jetzt da übernachten. Wie verhalte ich mich jetzt? Fantasie am Berg ist natürlich immer da. Und ich gesagt, ich muss auf den Berg, ich war ja den ganzen Tag weg, ich muss gleich morgen früh noch ein Vieh schauen, als Vorwand. Und dann bin ich wirklich noch losgelaufen, habe dieser Versuchung widerstanden, bin losgelaufen. Es war Mitternacht, auf einmal wirklich nur mit Stirnlampe einen Weg gesucht, die haben ja einigermaßen gut gekannt. Und während dem Auflauf habe ich mir gedacht, ich bin eh blöd. Zwei Frauen sagen, ich soll jetzt da übernachten bei ihnen. Und ich sage nein und laufe auf die Hütte hinauf. Und dann begegnet mir nachts, also zuerst einmal mein Hund bellt. Und dann höre ich auf der anderen Seite, oh, da kommen mehrere Hunde, die bellen auch. Was kommt da? Aus dem Dunkeln. Auf einmal taucht einer aus dem Dunkeln auf mit einem Ross. Das Ross hat zwei große Säcke da hängen, in einem Gebiet, wo du nie denken hättest, da würde jemand über den Berg kommen. Ich war eigentlich der Letzte auf der Alp. Und dann ist der, und dann sage ich, wo kommst jetzt du her? Ich hab Angst gehabt vor dem. Der war so vermummt. Und dann fragt er, wo ich herkomme. Dann habe ich gesagt, ja, ich gang heim. Und dann sagt er geht auch heim. Dann sage ich, ja, ich habe meine Alp da unten. Und dann sagt er wohnt auf dem Hof da, auf dem Buckel da. Und dann sage ich, wie kuschen du da hin? Ja, was, und warum bist du nachts unterwegs? Und dann sagt er, ja, er geht einmal im Monat, geht er über den Berg rüber und tut mit seinem Freund Brot backen. Und er hat eine schwangere Frau daheim und jetzt muss er doch am Abend wieder, in der Nacht muss er daheim sein. Nicht, dass der noch ein Kind kriegt in der Nacht. Dann sage ich, aber dann bist du aber relativ spät. Und dann sagt er, ja, ich komme aber trotzdem immer recht. Er spürt es, dass er recht kommt. Und sagt er, und das ist jetzt auch schön, dass er hat von mir schon gehört, aber er will mir auch ein Brot schenken. Dann langt er in die großen Säcke rein und gibt mir ein Brot in die Hand und wünscht mir einen guten Weg. Ich war da so perplex und sage, ja, das wünsche ich dir auch und deiner Frau eine gute Niederkunft. Ich schaue, dass ich die irgendwann einmal besuche. Und dann laufe ich da am Berg weiter auf und denke, habe ich das jetzt geträumt? Oder da kommt mir nachts einer entgegen und der gibt dir ein Laib frisch backenes Brot. Das habe ich oben beim Rucksack so oben reingesteckt. Und auf einmal, es war auch so eine warme Nacht und dann kommt auf einmal so das Wetterleuchten. Dann habe ich schon gemerkt, oh, es kommt heute Nacht zum Regen. Es kommt der Gewitter. Und dann gebe ich Gas. Komm oben an der Hütte an. Tu meinen Rucksack runter und es fängt zum Schütten an. Ganz kurz, aber heftig. Und dann räume ich meine Sachen auf, denke mir, oh, ja, wo ist das Brot? Da war das Brot nicht mehr da. Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht habe ich doch bei den Frauen da zu viel Fantasie gehabt und habe vielleicht ein Glas Wein zu viel getrunken. Und war dann eigentlich schon ziemlich müde, bin ja schon 3 Stunden dann aufgelaufen auf die Hütte. Und habe dann geschlafen und am nächsten Morgen wache ich auf und da habe ich überlegt, was ist mir denn gestern Abend passiert? Dann habe ich mir gedacht, na, ich muss jetzt da runtergehen, ich muss an die Stelle gehen. Es müssen ja ein paar Brotkrümel müssen ja noch da sein. Und dann laufe ich dann runter den Weg wieder und laufe durch den Wald und dann scheint da durch den Wald gerade die Morgensonne auf einen Felsen auf und auf dem Felsen liegt das Brot und es scheint die Sonne, so ein Sonnenstrahl drauf. Und denke ich, da heute Nacht ist mir da der Herrgott begegnet. Der hat mir ein Brot gegeben. Und jetzt zeigt er mir, dass das Brot noch für mich da ist. Und das war so, da habe ich das Brot wieder genommen, habe gerochen. Das hat so gut geschmeckt. Dann habe ich gedacht, wieso hat das kein Fuchs oder irgendein Viech entdeckt? Das ist ja, im Wald liegt der Brot. Das muss ja sofort irgendein Viech sich holen. Dann ist es die halbe die Nacht da an dem Felsen gelegen, auf dem Felsen auf dem Weg. Und habe ich das mitgenommen. Ich habe, glaube ich, jeden Krümel von dem Brot in der Woche gegessen, genossen. So ein Erlebnis war das. Und da haben wir gedacht, und das muss ich ganz allein erleben. Und das sind dann die Begegnungen, wo du dann hast. Ja, das war das Broterlebnis. Also wenn du das filmen würdest, ja. Das müsste ja mal jetzt dieser kitschiger Film.
Ja. Hubert, wir hätten noch so viele Fragen. Es gäbe noch so viel zu fragen, aber die Zeit ist schon lang drüber. Wir haben noch eine letzte Frage, die... Jetzt schmeißt du hier schon das Essen in meinem Bus rum.
Nee, nur der Krümel. Auf der Alp hat jeder Krümel sehr Bedeutung. Ja. Also,
Hubert, wenn du dir jetzt mal... Das ist jetzt ein bisschen kreativ-philosophische Frage. Das ist die letzte Frage jetzt auch für den Podcast. Wenn du dir das Allgäu mal als Person vorstellst, was für Eigenschaften hat diese Person oder wie sieht sie aus? Was tut sie? Was macht sie aus?
Eine Allgäuer Person.
Das Allgäu als Person. Die Region als Person.
Wenn ich mir das Allgäu als Person vorstelle, ist eine schwierige Frage. Mhm. Aber es gibt für alles eine Lösung, gell?
Ja.
Und wenn sie wollte, gut, dann kurz im Morgen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ja, also darauf kann man sicher sein.
Der Allgäuer an sich, du weißt es ja, wenn sie über Allgäuer übereinander legst, dann ist der unterste und der oberste genauso verdruckt wie der unterste. Aber gut, gibt es überhaupt noch einen Allgäuer? Also du musst ihn, glaube ich, für bald suchen, weil das Allgäu ist natürlich wahnsinnig überlaufen, aus den Erfahrungen, die ich jetzt habe. Und jeder sucht seinen Lieblingsplatz und jeder postet seinen Lieblingsplatz. Also dann wird schon gar kein Lieblingsplatz mehr, weil der ja dann entweder zuparkt ist oder kannst du nur noch mit der Parkscheibe verweilen, stundenweise. Aber es gibt schon noch schöne Fleckchen bei uns. Aber die musst du wahrscheinlich zu Fuß erreichen. Mhm. Aber jetzt könnte man Allgäuer als Person vorstellen. Also es ist immer schön, wenn du einen Allgäuer im Ausland irgendwo triffst. Also wenn zum Beispiel in der Schweiz, wenn du einen Allgäuer triffst, dann freust du dich. Ah, da ist jetzt einer, der ist von daheim.
Ja.
Und Allgäu ist irgendwas, das klingt jetzt auch irgendwie profan oder sowas. Ja, ich bin der Huppert und da bin ich daheim. Also der Allgäuer, der hat eine Heimat. Und wenn er jetzt ganz kommerziell ist und ein bisschen Wertschätzung hat, dann verkauft er seine Heimat nicht. Also das ist für mich so. Hm. Der Allgäuer ist für mich das, der seine Heimat nicht verkauft. Sondern irgendwie schützt, behebt und mit Andacht an die nächste Generation weitergibt. War das jetzt so philosophisch, wie es du wolltest?
Wunderschöne Antwort, ja. Auf jeden Fall. Huppert, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich könnte dir noch ein paar Stunden deinen Geschichten weiterlauschen, aber dann steigt mir sowohl mein Schnittmeister als auch wahrscheinlich
die Hörende
auf den Kopf. Genau. Vielen, vielen Dank.
Ja, gern. Allert gern.
Wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst gerne auf Spotify oder iTunes eine Bewertung. So zeigt ihr uns nicht nur eure Wertschätzung, sondern helft auch anderen, den Podcast leichter zu finden. Vielen Dank fürs Zuhören, habt's gut und bis zum nächsten Mal.